Ich lese uns den Predigttext zum heutigen Sonntag aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Gottes segnendes Wort. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. In der Vorbereitung dachte ich so in meinem Herzen: Wie gut ist es, dass wir uns sonntags versammeln dürfen. Wie gut ist es, dass wir an einem Tag der Woche herausgerissen werden aus den Einflüssen, die uns ständig begegnen. Auch wir haben es nötig, stets erinnert zu werden an Gott in Jesus Christus und das Heil, das er uns erworben hat, zur Ewigkeit, zur Seligkeit. Wie gut ist es, dass wir Gebrauch machen von dieser Auszeit am Sonntag, um zugleich auch zu erkennen: Wir stehen nicht allein in dieser Welt. Es sind noch andere da, die mit uns an den Herrn glauben und gemeinsam den Weg durch die Zeit gehen. In der Vorbereitung beteten die Brüder auch darüber und freuten sich darin, dass in unserer Stadt viele Gemeinden sind, viele Gläubige sind, viele, die sich an diesem Tag heute versammeln, um das Wort des Lebens zu hören. Allzu oft hören wir auf das Wort des Todes. Und das Wort des Todes macht uns traurig, macht uns matt, lustlos, hindert die Nachfolge Jesu in dieser Zeit, erschreckt uns und wir schauen mehr nach unten als nach oben. Es lässt uns dann beschäftigen mit dem Bösen in dieser Zeit und nicht mit dem, was Gott uns gibt, was uns froh machen soll. Ist es nicht so? An allen Ecken und Enden hören wir doch Klagen über die politischen Ereignisse, über das, was in unserem Lande geht. Man lässt sich vielleicht sogar verleiten zu schimpfen darüber, weil wir vergessen, worüber wir uns freuen dürfen. Die Freude am Herrn soll ja unsere Kraft und Stärke sein. Und sie soll viel größer sein und inniger als die Schrecknisse dieser Zeit. Wir hören ja von Explosionen, wie in der Türkei 2 Bomben, 98 Menschen in den Tod gerissen. und vieles andere. Man kommt nicht zur Ruhe. Darum ist es gut, dass wir uns sonntags hier versammeln dürfen. Und wohl dem, der Gebrauch macht von solchen Möglichkeiten, um erneut auf das Wort Gottes hingewiesen zu werden. Diese Begebenheit am See Genezareth in Kapernaum, von der wir gerade gelesen haben, sie soll uns deutlich machen, dass der himmlische Vater sich um uns Menschenkinder kümmert. Er will seine Geschöpfe segnen. Er will uns niemals allein lassen. Er hat immer Ausschau nach uns gehalten. Und er hat das, was uns trennte, von ihm hinweggenommen. Die Sünde. In Jesus Christus tilgte er unsere persönliche Schuld. Daran dürfen wir immer wieder denken. Was ist denn Sünde? Sünde ist doch alles, was uns von Gott entfernt, was nicht mit seinem Willen übereinstimmt. Einige Bibelstellen sagen uns wenig darüber, aber das reicht ja auch schon aus, wie zum Beispiel im Galaterbrief: Sünde ist ja alle Unzucht, sei es mit Menschen, sei es mit Tieren, alle Unreinigkeiten, ein Leben, das nicht in der Ordnung Gottes geführt wird, aller Götzendienst, da, wo man etwas anderes ins Zentrum setzt seines Lebens als Gott in Jesus allein, alle okkulten Dinge, die sich da hineinmischen wollen, alle Zauberei ist Sünde, Feindschaft, die man sät unter Menschen, ist zugleich auch eine Feindschaft im Blick auf das Leben mit Gott. Hader ist Sünde, dass man nicht zufrieden ist mit dem, was man hat, sondern man will immer mehr. Man gibt sich nicht bescheiden. Eifersucht, man gönnt dem Nächsten nicht das, was ihm beschieden ist, sondern man möchte es auch haben. Und wenn er besser dasteht als ich in den Augen der Menschen, muss ich ihn bekämpfen. Auch Zorn ist doch Sünde, indem ich mich aufrege über andere und ihnen Schlechtes wünsche. Indem ich vielleicht auch Zank ausübe, ist Sünde. Und gerne sehe, dass Spaltungen und Zwietracht unter den Menschen herrschen. Denn wo ich Spaltung und Zwietracht herbeirufen kann, bin ich dann immer der Gute. So wie man natürlich auch in der Türkei jetzt den Regierungschef verdächtigt, selber die Bomben inszeniert zu haben, damit er nachher als der Gute, der Retter auftreten kann. Ob es stimmt, wissen wir nicht. Neid ist doch auch Sünde. Und das unmäßige Gebrauchen der Dinge dieser Zeit. Und vieles andere mehr. Wir sollen erinnert werden, dass der himmlische Vater für uns ist und hat alles in die Wege geleitet, damit wir von dieser trennenden, von ihm trennenden Schuld und Sünde befreit werden. Obwohl der himmlische Vater Grund genug gehabt hätte, uns Menschen beiseite zu schieben, uns zu vernichten, hat er sich vorgenommen, uns zu segnen. Es heißt in einem Psalmwort: Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder und sieht danach, ob jemand klug sei. Und nach Gott fragt, nach Gott fragt. Hier in Kapernaum kamen viele Menschen zusammen mit Herzensfragen, aber nicht nur mit Fragen an die Menschen, sondern sie glaubten, da sei doch jemand gekommen, der uns etwas von Gott sagt. Sie verspürten, hier ist mehr als ein Mensch. Und die Frage ist ja auch an uns persönlich gestellt: Schauen wir noch dahin, was Gott sagt? Lassen wir das noch im Herzen gerne zu? Der himmlische Vater sucht also nicht das Verderben der Menschheit, sondern er will sie aufrichten zu sich. So hat er es ja bereits versprochen nach der Sintflut, wo alles Verderben angesagt war, bis auf die Familie Noahs. Und der Herr sagt dann, ich will es nicht mehr tun. Ich will nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn die Menschen brauchen etwas anderes. Sie brauchen eine andere Form der Erlösung und die will ich ihnen geben. Gott suchte diesen anderen Weg für dich und für mich, damit du ermutigt wirst, in dieser gegenwärtigen Zeit zu leben, getröstet zu leben und zuversichtlich auf das Ewige hinzuleben. Denn die Sünde im Leben eines Menschen macht ihn ziellos und hoffnungslos. Gott sucht aber einen Weg, diese Hoffnungslosigkeit von uns zu nehmen und der Fürsorgende in unserem Leben zu sein. Er schaut vom Himmel herab auf alle Menschenkinder. Er schaut von seinem festen Thron und er schaut nach denen, die auf Erden wohnen. Ja, es heißt in einem anderen Wort, er ruft die Menschen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, von Asien bis hin nach Amerika, über den Norden, über den Süden. Gott ruft die Menschen, die auch aus Asien zu uns kommen. Er will sie errettet wissen, so wie er uns errettet wissen will. Jesus Christus, der in diese Welt kam, ist die Stimme Gottes. Alles, was er sagte, dient zu unserem Heil. Alles, was er zu uns persönlich sagt, dient zur Aufrichtung unseres Lebens. Auf seine Stimme sollen wir hören. Darum heißt es in der Bibel auch, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und in vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen geredet durch den Sohn. Jesus ist die Stimme Gottes. Ihn hat er eingesetzt zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat, durch den er uns segnen will. Diese Stimme Gottes in Jesus Christus sollten die Menschen auch zu Kapernaum hören. Sie versammelten sich in einem Haus, von dem sie wussten, dass Jesus vorhanden ist. Das Haus war voll und ringsrum standen noch Menschen, um irgendwie ein Wort zu erhaschen, was dort in dem Raum gesagt wird. Worte des Lebens. Welche Worte sprach Jesus zu ihnen? Er sprach von der Liebe Gottes. Er sprach von dem Weg der Erlösung. Er sprach davon, dass einst so wie die Schlange durch Mose in der Wüste erhöht wurde und alle, die auf diese blickten, gesund wären, würden, so auch Jesus, er selbst, erhöht werden muss am Kreuz, damit alle, die auf ihn blicken, selig werden. Dieser Blick auf ihn sollte bedeuten, schaut, ich nehme eure Schuld auf mich, denn der himmlische Vater hat mich für euch zur Sünde gemacht. Wenn man mich dann ansieht am Kreuz, sieht man nur noch Sünde, nur noch Schuld. Er hat mich zur Sünde gemacht, so wie es auch im Korintherbrief steht. Und schaut dorthin, das ist dann eure Sünde, die ich bezahle. So werde ich erhöht. Worte des Lebens, ihr sollt frei werden. Wir lasen in diesem Text, er predigte ihnen das Wort. Jesus kam in seine Stadt nach Kapernaum, um nichts anderes zu tun, als immer wieder Trost zu spenden, so wie auch der Ort hieß. Trost, Kfar Nahum, Dorf des Trostes. Das Wort der göttlichen Verheißung, alle sollen gerettet werden, sollte gesagt werden. Er wies darauf hin, ich bin dieser Weg, die Wahrheit und das Leben. Wollt ihr zum himmlischen Vater? Dann kommt ihr durch mich dorthin. Es ist eine Botschaft, die bis in unsere Zeit hinein klingt, diese Worte, um uns Mut zu machen, uns an Jesus Christus zu halten, was uns auch bewegt in dieser Zeit. Wir brauchen ihn und wer sich an ihn hält, kommt weiter und kommt durch, wird nicht stehen bleiben, wird nicht in die Hoffnungslosigkeit zurückfallen, sondern, wie es die Bibel sagt, er kommt von einer Klarheit zur anderen. Von einer Klarheit zur anderen, von einer Zuversicht zur anderen, von einer Freude zur anderen, von einem Blick in die Herrlichkeit zur anderen. Denn Jesus sagte ihnen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, nicht hinausstoßen. Die frohe Botschaft soll alle erreichen, uns auch erneut heute, so wie damals die Menschen in Kapernaum. Gleich, wer diese Zuhörer waren, ob es nun Juden waren oder Judengenossen waren, ob es Heiden sind oder Vertreter des Volkes Israel, alle sollen die frohe Botschaft hören. Niemand ist ausgeschlossen. Auch heute Morgen bei uns keiner. Alle sind eingeladen. Jeder darf kommen. Ich kenne ja nicht die Herzen. Ich weiß nicht, was uns bewegt heute Morgen und was wir in der vergangenen Woche alles so im Herzen bewegt haben, was uns traurig macht, was uns vielleicht auch hoffärtig gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber der Herr weiß es und er will dir helfen. Er will dir helfen, dass du neu aufgerichtet wirst zu ihm, um ihm die Ehre zu geben. Alle dürfen zu ihm kommen, Kranke, Gesunde, äußerlich Gesunde, Reiche, Arme, Kluge, weniger Kluge. Alle, die zu ihm kommen, verglich der Herr auch mit Menschen, die klug sind. Wer klug sein will, muss zu Jesus kommen. Darum kleidete er dies auch dann in ein anderes Beispiel und sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, dem vergleiche ich einem klugen Mann, der ist wirklich klug. Denn der baut sein Lebenshaus auf einen felsigen Grund. Und wenn dann die Anfechtung des Alltags kommen und der Platzregen der Unorientiertheit in dieser Welt über ihn hereinbricht, bleibt er fest stehen und weiß, mein Gott in Jesus sorgt für mich. Er hat alles unter seine Füße genommen. Während Jesus dort in Kapernaum in diesem Haus, das voll besetzt war und nicht nur innen, sondern auch außen herum mit stehenden Leuten versehen war, predigte, machten sich andere auf, um ihren kranken Freund zu Jesus zu bringen. Sie hatten schon erfahren, wer zu Jesus Christus kommt, dem wird geholfen. Vier Männer trugen eine Bahre, ein Gelähmter lag darauf und sie wollten unbedingt zu dem Heiland kommen, denn er wird sich über ihn erbarmen. Aber es war kein Weg hinein. Es war kein Weg ins Haus hinein, um direkt zu Jesus vorzudringen. Aber auch hier hilft Gott. Er hilft uns, den Weg zu Jesus zu finden. Wenn wir im Herzen beten, wo soll es lang gehen? Wir wollen deine Nähe. Wir brauchen dich. Wir brauchen die Versöhnung mit dir. Und so fanden auch diese vier einen Weg. Sie fanden einen Weg, ihren gelähmten Freund vor die Füße Jesu niederzulassen, stiegen auf das Haus, auf das Dach, deckten es auf und ließen die Bahre herunter. Direkt vor die Füße Jesu. Und sie wussten, jetzt wird ihm geholfen. Barmherzige Liebe strahlte Jesus aus, und davon waren die Freunde des Gelähmten auch ergriffen. Ihr Freund, oder wir könnten auch sagen, Nachbar und Mitmensch, war ihnen nicht gleichgültig. Sie hatten die Sehnsucht, dass auch diesem geholfen würde. So soll auch uns, und wir sind dazu berufen, die wir Jesus kennen, der Nächsten dieser Welt nicht gleichgültig sein. Ihn abzulehnen ist eine leichte Sache, aber ihn einzuladen und anzunehmen, das ist oftmals schwer. Dennoch sollen wir es wagen, einen Weg zu suchen, ihm die frohe Botschaft der Liebe Gottes zu bringen und zu sagen, wer Durst in der Seele hat, darf kommen und sein Durst soll gestillt werden. Die Frage lautet an diesem Sonntag im Sinne auch dieses Textes, denken wir noch an unseren Nächsten, der die göttliche Hilfe braucht? Sehen wir ihn noch mit Augen Gottes? Erkennen wir, dass seine Seele krank ist und sie braucht Heilung? Denn wir hörten ja im Wochenspruch, eine echte Heilung gibt es nur durch den lebendigen Gott. Darum heile du mich, Herr. Nur dann werde ich wirklich heilen. Hilf du mir, nur dann ist mir echt geholfen. Meine Seele kann nicht durch irgendein Mensch selig werden oder ihr geholfen werden. Das geht gar nicht. Du musst es tun. Und so ist es mit unserem Nächsten auch. Nur Gott kann ihm helfen. Wir können ihm nicht helfen, wir können ihn begleiten, wir können ihn einladen, aber helfen können wir ihm nicht, weil nur Jesus Christus der wahre Helfer ist. Begegnen wir dem Nächsten noch mit dieser Barmherzigkeit, ihm einzuladen zu den wahren Helfer? Die Begegnung im Wesen des Helfers, im Wesen Jesu, in der Liebe, im Frieden, auch in der Geduld tun wir das mit Freundlichkeit und Güte, mit Glauben, dass dem Nächsten geholfen werden kann. Ich freue mich im Blick auf diese Situation, in der wir jetzt in Deutschland leben, dass es viele Christen gibt, die das Gute erkennen in dieser Situation. Und was ist das? Denen, die da kommen, das Evangelium zu bringen. Ich las an verschiedenen Stellen, wie gerade in arabischer Sprache oder in anderen Sprachen neue Testamente gefordert werden, um sie den Menschen weiterzugeben. Die Geschäftsstelle in Wetzlar vom Gideonbund musste bereits schon wieder Tausende nachbestellen, weil sie vergriffen waren in der arabischen Sprache, die Neuen Testamente. An allen Orten begegnet man den Menschen, die diese Sprache kennen, und gibt ihnen Gottes Wort. Man lädt sie ein. Man fragt nicht zuerst, warum bist du eigentlich hier, sondern ich will dir Gottes Wort geben. Und so wissen auch Missionswerke davon zu berichten, dass sprunghaft die Nachfrage nach christlicher Literatur in ausländischen Sprachen angestiegen ist. Zum Beispiel 40% mehr gibt jetzt die Mission Südosteuropa aus an Literatur. 40% mehr an Literatur. Die Menschen, die Gläubigen sagen, gibt uns das. Wir wollen dem Mitmenschen, dem Ausländer begegnen mit der frohen Botschaft. Bibeln, Schriften werden in ihren Sprachen ausgeteilt. Der evangelische Ausländerdienst zum Beispiel bietet auch MP3-Formate an mit gesprochenen Bibeltexten. Das läuft jetzt unter den Menschen. Der Orientdienst in Dortmund, er gibt in 16 Sprachen einen Jesusfilm aus, um diese Menschen in unserem Land zu erreichen. Aktionen Jedes Haus verteilt eine Schrift Guten Tag, wo die Grundlagen des christlichen Glaubens beschrieben werden in Arabisch, in Persisch und anderen Sprachen. Die Buchhandlung Wolfgang Bühne gibt eine Verteilschrift heraus, Glücklich sind, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, hier wird beschrieben, wie das Leben erneuert werden kann durch Gottes Güte. Oder der evangelische Ausländerdienst der Seelsorge, der bringt ein Schriftchen raus, der Messias. Es ist eine 32-seitige Schrift in arabischer und gleichzeitig deutscher Sprache, versehen mit Bildern aus dem Jesusfilm, den Menschen zu begegnen. Es muss einen Weg geben, ihnen das Evangelium zu sagen. Oder Gute Botschaft Verlag in Dillenburg gibt ein Brief für dich in 50 Sprachen heraus. Es ist eine Freude, dass es Menschen in unserem Land gibt, die nicht nur klagen, sondern die Chance sehen, anderen die Botschaft von Gott in Jesus Christus zu bringen. So war es mit den 4 Leuten auch. Sie suchten einen Weg, sie ließen sich nicht abweisen in Kapernaum, weil das Haus voll war und weil ringsrum so viele Leute standen, die sie nicht durchließen, was ja verständlich war, alle wollten Gottes Wort hören. Aber sie fanden einen Weg, um ihren kranken Freund zu Jesus zu bringen. Als nun dieser Gelähmte vor den Füßen Jesu landete, heißt es, Jesus sah ihren Glauben. Und da, wo Jesus unseren Glauben sieht, fängt er an zu handeln. Wo wir ihm vertrauen, wo wir unser Herz ihm öffnen und sagen, heile du mich, Herr, dann werde ich heil, hilf du mir, dann ist mir geholfen. Er sah ihren Glauben. So wie Gott einst auch den Glauben Abrahams sah. Er vertraute dem Herrn und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Aber auch den Glauben im Blick auf die Verheißung, aus dir sollen viele Völker werden, zu einer Zeit, wo Abraham und Sarah noch gar kein Kind hatten. Und sie waren schon hochbetagt, hielten aber fest am Wort des Herrn. Und es geschah genau so. Viele Völker entstanden aus diesem Paar des Glaubens, aus dem Ehepaar des Glaubens. Ach, was können auch Ehepaare ausrichten in dieser Welt, wenn sie gemeinsam Jesus vertrauen, Gott glauben? Dann können sie wunderbar gebraucht werden. Als Jesus nun ihren Glauben sah, da sprach er. Da fing er an, zu dem Menschen zu sprechen, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das, was dich trennte von der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, das ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Du glaubst doch. Du willst ein Leben führen, das aufgerichtet ist zu deinem Schöpfer. Du willst ein Leben führen zur Ehre deines Schöpfers. Du willst ein Leben führen zum Segen für den Nächsten. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist dir ein Zuspruch und ein Trost. der jeden Menschen froh machen muss. Wer keine Last mehr zu tragen hat, fängt an zu springen. Wessen Herz frei geworden ist von den Belastungen, ja, der kann nur Loblieder singen. Und das wird gehört und gesehen. Dir sind deine Sünden vergeben. Gottes Erbarmen handelt aufgrund unseres Glaubens. Aber nicht nur im Blick auf leibliche Not, denn dieser Mann war ja gelähmt. Der Körper konnte sich nicht mehr so bewegen, wie der Mensch das gerne wollte. Sondern Gott nimmt sich der allergrößten Not in unserem Leben an. Das ist unsere Schuld. Das ist unser Versagen. Und dieser Not nimmt er sich bei jedem an, der es will. Wie oft versagen wir. Auch ein König David musste beten, Herr, vergib mir doch auch das Verborgene. Ich weiß, ich mache so vieles falsch. Ich bin ja gar nicht das, was die Menschen von mir halten. Ich bin ja gar nicht so gut. Die denken immer, ich mache alles richtig. Herr, du weißt es doch, wie viel Falsches da ist. Aber ich berufe mich auf dich und deine Gnade. Befreie mich von dieser größten Not, der Sündennot. Ich will in der Lebensgemeinschaft mit meinem Schöpfer stehen. Denn Vergebung der Schuld, Beseitigung der Sündennot, schließt uns neu ein in die Arme Gottes, in die Arme des liebenden Vaters. Wenn auch äußere Nöte vielleicht bleiben, wenn vielleicht auch körperliche Nöte noch vorhanden sind, so haben wir doch einen Bund des guten Gewissens mit Gott. Und wer ein gutes Gewissen hat, ist frei. Er ist frei. Er braucht sich nicht zu verstecken, er braucht die anderen nicht zu täuschen, er muss nicht etwas vorgeben, was er gar nicht ist. Wer ein gutes Gewissen hat, ist frei. Jesus zeigte auf, worauf es ankam. Aber er sah auch in die Herzen hinein, so wie er auch in unser Herz heute schaut und sieht genau, was wir dagegen zu sagen haben. Was wir nicht immer aussprechen. Aber er sieht, dass wir sagen, das kann doch nicht möglich sein. Wenn du für mich wärst, wie sieht denn das dann aus in meinem Leben? Müsste es doch anders aussehen. Du bist nicht für mich. Abgesehen davon, bist du nicht ein Mensch? Und du sagst, du willst mir die Sünden vergeben? Genau das sah Jesus dort in Kapernaum bei den frommen Leuten, die ihr Leben wieder ganz auf sich und ihre Möglichkeiten gegründet haben. Was sie schaffen konnten, das war für sie frohe Botschaft. Was sie erarbeiten konnten, auch im religiösen Sinne, das galt und das war gut. Und sie murrten im Herzen, wie kann dieser Sünde vergeben? Er ist doch nur ein Mensch. Aber Jesus zeigte ihnen, dass das Heil der Seele vordringlich ist vor dem Heil und der Segnung des Leibes und sagte, warum denkt ihr so Arges in eurem Herzen? Ich bin ja dazu gekommen, Sünder selig zu machen. Und damit ihr wisst, dass ich der bin, auf den ihr eigentlich wartet, sagte er zu diesem Gelähmten, stehe auf, nimm dein Bett und wandle. Dass sie sehen konnten, er ist wirklich der Herr. Aus diesem Wort und aus dieser Handlung haben viele, die drumherum standen, Zuversicht gewonnen. Und liebe Geschwister und Freunde, es ist ja so, wenn Gott sich in unserem Leben verherrlichen kann und zeigen kann, dass er der nicht nur Mächtige, sondern der Allmächtige ist, werden andere in unserer Umgebung ermutigt, an ihn zu glauben. Sie schauen auf dich, auf dein Leben und erkennen, Gott ist allmächtig. Was er an diesem Menschen getan hat und tut und ihre Herzen öffneten sich auch in Kapernaum für ihn. Die Heilung des Kranken brachte Hoffnung für alle Hoffnungslosen, für alle, die nach Lösung in ihrem Leben zum Guten hin Ausschau hielten. Sie entsetzten sich, heißt es hier. Das war aber ein gutes Entsetzen, denn dieses Entsetzen, das Staunen, rief ein Lobpreis Gottes hervor. Sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen, was sie vielleicht lange schon nicht mehr getan haben. Ich weiß ja nicht, wie es mit unserem Leben aussieht, wann wir das letzte Mal so von tiefstem Herzen Gott geehrt haben, gepriesen haben, wo kein Jammern über unsere Lippen kam, sondern Dankbarkeit, Lob und Ehre. Sie priesen Gott und sagten, es ist ja einfach wunderbar. So was haben wir ja noch gar nicht erlebt und gesehen. Das wollen wir auch haben. Und da fällt mir ein, auch ein Liedvers, was wir ja oftmals gerne singen, ein Liedvers, der davon spricht, dass selbst wenn äußerlich alles desolat ist, die Freude am Herrn immer darüber steht. Das ist in diesem Lied, es klingt ein Lied so frisch und frei in das Dunkel dieser Welt, dass Jesus Christus Sieger sei und auf ewig Recht behält. Und im Refrain heißt es immer, ja, die Freude strahlt aus unserem Herzen, Gottes Liebe gibt den Helden Schein. Und dann kommt es, trotz Kummer, Sorge, Angst und Pein, wird das Leben unser sein. Die Freude strahlt aus unserem Herzen, trotz der Dinge, die uns belasten wollen. Es überwiegt die Gemeinschaft mit Gott. Was lernen wir aus diesem Text heute? Wir lernen, dass unser Mitmensch uns was angeht. Jeder geht uns was an, weil er auch Jesus braucht und die frohe Botschaft. Wir lernen, dass die Heilung unserer Seele absolut möglich ist. Wir lernen, dass die Vergebung aller Sünden nicht nur angeboten, sondern auch angenommen werden kann. Und wir lernen, dass das ewige Leben mit Gott schon hier auf der Erde beginnt. Indem wir uns über etwas freuen können, was ein natürlicher Mensch nicht kann. Indem wir uns freuen können über die sichtbare Zuwendung unseres Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Das ewige Leben beginnt schon hier. Und wer an Jesus glaubt, er ist immer auf der Seite des Siegers. Immer. Das dürfen wir ganz neu mitnehmen in unseren Alltag. In einem Lied heißt es, ich bin ganz getrosten Muts, ob die Sünden blutrot wären, müssen sie Kraft deines Bluts dennoch sich in Schneeweiß kehren. Da ich gläubig sprechen kann, Jesus nimmt die Sünde an. Kommet alle, kommt her, ihr betrübten Sünder. Jesus ruft euch und er macht aus Sündern Gotteskinder. Glaubt es doch und denkt daran, Jesus nimmt die Sünde an. Es war ganz gewiss in Kapernaum ein großer Jubel. Und dieser Jubel blieb sicher nicht nur an diesem kleinen Ort. Wer schon mal in Israel gewesen ist, hat sicher auch Kapernaum besucht. Ist ja ein kleines Örtlein. Sondern dieser Jubel drang ganz gewiss über die Ortsgrenzen hinaus, in die Nachbarstädte hinein. Und dieser Jubel in unserem Herzen soll auch über unsere Wohnungsgrenzen hinaus in die Nachbarschaft dringen, in unsere Stadt, in unseren Bezirk. Alle sollen erfahren, dass Gott in Jesus sie liebt und dass ihnen Schuld vergeben wird und dass sie ewiges Leben empfangen sollen. Das möge der Herr schenken, dass uns das neu in der gegenwärtigen Zeit bewusst sein und bleiben möge. Amen.